Schöner hätten die Schwimmwettbewerbe für die Deutschen im Foro Italico wahrlich nicht zu Ende gehen können. Lars Becker berichtet aus Rom von einem deutschen Triumph.
Zweimal Gold innerhalb von nur wenigen Minuten. Wann hat es das zuletzt für das deutsche Schwimmen gegeben? Und dann noch für ein Paar und über die gleiche Strecke. Zum Abschluss der EM haben Isabel Gose und Lukas Mertens dieses Kunststück über 400 Meter Freistil aufgeführt. Gose macht nach Silber und Bronze ihren EM-Medaillensatz komplett und krönt damit ihre überragende Bilanz.
Ich bin gerade super erleichtert, aber auch total fertig von dem Ganzen. Nach mir ist nur Lukas geschwommen. Das ist ja sowieso immer bei mir eine heikle Nummer, wenn er schwimmt. Ja, ich bin einfach nur glücklich.
Während des Rennens seiner Freundin hatte Mertens im Callroom gesessen und auf seinen eigenen Auftritt gewartet.
Ja, ich konnte es eigentlich die ganze Zeit verfolgen. Ich habe gesehen, wie solide sie das gemacht hat und da habe ich mir ein Beispiel angenommen. Ich wollte das genauso machen und ich denke, das hat auch gut geklappt. Ich habe mich da nicht verrückt machen lassen, ich habe mein Ding gemacht. Ich wusste, dass ich auf den letzten Metern besser bin und das habe ich ausgespielt.
Nach WM und EM Silber, jetzt Europameister. Mertens Teamkollege Henning Mühlleitner holte Bronze, die dritte DSV-Medaille des Abends. Mit insgesamt 8 Medaillen, zweimal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze fällt die Bilanz doch noch richtig gut aus. Zumal Olympiasieger Florian Wellbrock nach seiner Corona-Infektion noch nicht wieder konkurrenzfähig nichts dazu beitragen konnte. Mit Abstand erfolgreichste Nation war Gastgeber Italien mit insgesamt 13 EM-Titeln.
Bei der Schwimm-EM in Rom haben die Deutschen nochmal so richtig abgesahnt. Bei den European Championships in München dagegen gab es gestern für die Deutschen nichts zu gewinnen. Auch nicht in der Leichtathletik. Jens-Jörg Rieck.
Keine Medaillen für das DLV-Team am dritten Tag im Münchner Olympiastadion. Am dichtesten dran war Gregor Traber, der Tübinger 110 Meter Hürdensprinter. Doch er verpasste den Sprung durch das Halbfinale in Richtung Finale. Dort gewann Agier Martinez, der spanische WM-Dritte, gegen Pascal Martineau-Lagarde, einen der Mitfavoriten, der seine insgesamt 12. Medaille auf der Hürdensprintstrecke erkämpfen konnte. Sehr spannend auch der erste Tag im Mehrkampf der Frauen. Dort führt die große Favoritin Nafi Thiam, die Belgierin, ist schon jenseits der 4000-Punkte-Grenze. Die beiden deutschen Starterinnen Caroline Schäfer aus Hessen und Sophie Weißenberg, die Leverkusenerin, haben einen guten ersten Tag gehabt und liegen auf den Positionen 6 und 7.
In der Leichtathletik war nichts zu holen und auch Hanna Meul verpasste beim erwarteten Sieg der Slowenin Janja Garnbret ihre zweite Medaille im Klettern. Patricia Gabor.
Nur ganz knapp war sie im Kombinationsformat aus Lead und Bouldern an ihrer zweiten EM-Medaille vorbeigeklettert.
Das ist natürlich undankbar. Ich glaube, jeder wäre da so ein bisschen angefressen. Auch ich, obwohl ich immer sehr viel Freude hatte und beziehungsweise habe beim Klettern grundsätzlich. Aber ich weiß, da kommt noch viel, viel mehr. Und ich habe mir einen Traum erfüllt damit, dass ich jetzt bis zum Ende kämpfen konnte.
Und auch damit, dass sie am Sonntag schon die Silbermedaille in der Einzeldisziplin im Bouldern holen konnte. Hanna Meul hat in den letzten Tagen aber noch etwas anderes gewonnen. Die, die den Sport so sehr liebt, dass sie nicht anders kann, als immer nur zu lächeln und positive Energie auszustrahlen, hat die Herzen tausender Zuschauer auf dem Münchner Königsplatz erobert und ihn mit ihrer Leistung zum Beben gebracht. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. 2024 will Hanna Meul unbedingt bei Olympia dabei sein.
Einen bitteren Rückschlag erlebten die Deutschen im Tischtennis-Doppel. Im Einzel lief es besser. Matthias Arians.
Er wankte, er wackelte, er war scheinbar schon so gut wie ausgeschieden. Timo Boll sah zum Auftakt des Herren Einzels in seinem Match gegen den Polen Daniel Kulczycki beim Stande von 1:3 und 3:7 im fünften Satz tatsächlich schon wie der sichere Verlierer aus. Dank einer Energieleistung aber drehte der Rekord-Europameister die Partie, sehr zur Freude der Fans, am Ende noch zu einem 4:3. Dmitri Ovtcharov und die drei weiteren deutschen Herren haben ihre Auftakthürden ebenfalls gemeistert. Und auch bei den Damen, um die in München topgesetzte Han Ying, steht ein DTDB-Quintett in der zweiten Runde. Allein die beiden Youngster Annette Kaufmann und Franziska Schreiner mussten Lehrgeld zahlen. Für sie ist die Heim-EM beendet.
Auch die deutschen Radrennfahrer, die auf der Bahn noch so erfolgreich waren, gingen auf der Straße im Einzelzeitfahren leer aus. Holger Gerska.
Keine Top-10-Platzierung in den beiden Zeitfahren, ein Ergebnis aus der Kategorie schwere Enttäuschung. Vor allem die beiden Frauen haderten mit der Tagesform. Lisa Brennauer, letztlich als 12. fast anderthalb Minuten von Bronze entfernt, spürte schon nach wenigen Metern, dass ausgerechnet in diesem Zeitfahren nichts geht. Ausgerechnet, weil es das letzte ihrer Karriere war und die Unterstützung an der Strecke großartig. Noch langsamer Lisa Klein, die große Probleme mit der Atmung beklagte. Und dann stürzte im Männerrennen auch noch Maximilian Warscheid. Er quälte sich mit schweren Hautabschürfungen von der Schulter bis zur Hüfte chancenlos ins Ziel. Die Europameistertitel gingen in die Schweiz, erwartungsgemäß an Marlen Reusser und etwas überraschend an Stefan Bissecker.
Die Deutsche Fußballliga steht vor großen Herausforderungen. Bei der Generalversammlung ging es deshalb nicht nur um Personalien, wie die Bestätigung von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als Aufsichtsratsvorsitzender. Wie unser Reporter Khaled Naha aus Dortmund berichtet, ging es auch um Zukunftsfragen.
Eine lautet, wie geht es mit der 50-plus-1-Regel weiter? Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf positioniert sich in einem Grußwort deutlich. Die 50-plus-1-Regel abzuschaffen sei keine Erfolgsgarantie. Ein rein kapitalgetriebenes Event würde die Bundesliga zu einem Spielball der Investoren machen, was weder wünschenswert noch vermittelbar sei. Die DFL diskutiert derzeit mit dem Bundeskartellamt, ob die Ausnahmegenehmigungen der 50-plus-1-Regel für die sogenannten Werksclubs aus Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg Bestand haben dürfen. DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen gibt sich zuversichtlich, eine Lösung zu finden.
Wir sind in intensiven Gesprächen mit dem Kartellamt, mit den Clubs, mit Ausnahmegenehmigung, mit dem Präsidium. Und wir werden diese Schritte weitergehen. Es ist schwierig, da jetzt einen Zeithorizont zu nennen, aber der Austausch ist gut. Und es geht jetzt darum, in dem Dreieck Schritte aufeinander zuzubewegen, damit wir 50-plus-1 und auch die Ausnahmegenehmigung so im Prinzip auch legitimiert bekommen.
Um die internationale Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga zu erhalten, diskutiert man in der DFL derzeit, wie die Einnahmen aus der Auslandsvermarktung zu steigern sind. Rund 170 Millionen nimmt die DFL derzeit mit Medienrechten pro Saison im Ausland ein. Die Premier League in England erwirtschaftet im Ausland mehr als das Zehnfache. Fernab der 50-plus-1-Regel ist deshalb der Einstieg eines Investors bei der Auslandsvermarktung Thema.
Wir haben Einigkeit darüber, dass wir Handlungsbedarf haben. Das haben wir heute dargelegt und das ist auch heute entsprechend gutiert worden. Es ist allerdings keine Vorfestlegung erfolgt und die Clubs werden für sich entscheiden, ob sie einen Partner wollen, wenn ja, welchen Partner sie wollen und in welcher Dimension wir einen Partner an Bord nehmen wollen.
Einen sehr aktuellen Antrag hat Arminia Bielefeld gestellt. Geschäftsführer Markus Rejek forderte eine Schweigeminute für die 11 israelischen Opfer des Olympia-Attentats 1972. Das Präsidium der DFL hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, den Clubs zu empfehlen, diese Schweigeminute am 5. Spieltag zu halten. An dem Wochenende, an dem sich das Attentat zum 50. Mal jährt.